Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Carsten Hug. Heute öffnen wir das 9. Türchen unseres literarischen Adventskalenders. Seien Sie gespannt, welches Buch hier zum Vorschein kommt. Gast im heutigen Büchermarktgespräch ist die polnische Übersetzerin Karolina Kuschik. Sie hat über die Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen recherchiert. Zuerst aber freue ich mich auf frühe Texte von Georg Stefan Troller. Morgen wird der Schriftsteller und legendäre Fernsehmann seinen 101. Geburtstag feiern. Natürlich in Paris, wo der gebürtige Österreicher lebt und von wo aus er mit seinem Pariser Journal Fernsehgeschichte geschrieben hat. Helmut Böttiger hat die frühen Prosastücke von Georg Stefan Troller gelesen.
Schon im ersten Satz merkt man eine ungewohnte Verschiebung der Perspektive. Es geht um den Zweiten Weltkrieg und die Muttersprache des Verfassers ist Deutsch.
Der Krieg war zu Ende und gewonnen.
Cooler kann man es wohl kaum sagen. Georg Stefan Troller, vor 100 Jahren als Jude in Wien geboren, lebt heute mit einem amerikanischen Pass in Paris und er kam 1945 mit der US-Armee als Befreier nach Deutschland. In seinem kurzen Vorwort zu dem Prosaband Der Unnötige deutet er an, wie es zu diesen frühen, lange unveröffentlichten Texten kam. Er befand sich damals in München, in seinem angestammten deutschen Sprachraum und versuchte, sich in dieser aufgeladenen und irritierenden Situation zurechtzufinden. Troller steckte, wie er sagt, in einem inneren und äußeren Chaos und was ihm half, waren Bücher. Offensichtlich spielte dabei eine Entdeckung eine Rolle, die er in einem Antiquariatswühlkasten in der Schwabinger Schellingstraße machte. Da lag Hemingway auf Deutsch. Und tatsächlich ist bei seinen ersten literarischen Versuchen, seine Nachkriegspersönlichkeit zu finden, der journalistisch gesättigte, realistisch verknappte, sachlich objektivierende Hemingway-Ton nicht zu überhören.
Es war ein Junge von höchstens 5 Fuß Größe, mit einem runden Milchgesicht, in dem ein rötlicher Stoppelbart gerade die Kinnspitze verzierte. Die langen braunen Haare quollen ihm unter der Mütze hervor. Und von der Uniform konnte man einzig den kotigen Mantel sehen, dessen Enden am Boden schleiften. Unsere Boys lachten schallend, wie er sich jetzt stramm hinstellte und die Absätze zusammenknallte.
Man kann an den frühen Prosastücken, aufbewahrt im Troller-Archiv in der Deutschen Kinemathek in Berlin, bereits erkennen, wie der Autor später als Dokumentar- und Porträtfilmer arbeitete. Es geht um Neugierde und um Beobachtung. Eine allzu vorschnelle, subjektive Perspektive oder Meinungsäußerung wird vermieden. Georg Stefan Troller, der 1938 als 16-Jähriger zunächst in die Tschechoslowakei geflohen war, nähert sich einer Sprache wieder an, die er jahrelang nicht mehr gesprochen hatte, und erprobt sie. Die Kriegserlebnisse stehen dabei gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Troller stellt sich seiner unmittelbaren Gegenwart mit erzählerischen, reflektierenden und feuilletonistischen Texten anscheinend ohne an eine sofortige Drucklegung zu denken. Die 16 Stücke, die der Herausgeber Wolfgang Jakobsen ausgewählt hat, ziehen sich von Bemerkungen anlässlich der ersten Modeschau von Christian Dior bis zu Überlegungen zum 20. Todestag von D.H. Lawrence. Im Mittelpunkt stehen Momentaufnahmen aus Paris, wohin Troller 1949 endgültig zog.
Wir saßen im Café des Deux Magots, 4 junge Männer und ich. Die jungen Männer trugen alle Bärte, weil man im Viertel Saint-Germain-des-Prés einen Bart tragen muss, um nicht für einen Kleinbürger angesehen zu werden. Mein Freund Gaston trug den längsten Bart und sprach auch am längsten.
Es sind zwar nur Fingerübungen, die in diesem kleinen Bändchen vorgestellt werden, aber sie entwickeln mitunter einen beträchtlichen atmosphärischen Reiz. Man merkt die unverschnörkelte Direktheit, mit der Troller später in seinen Personenbeschreibungen im Fernsehen berühmt wurde, und den differenzierten, genauen Blick sowie die dialogische Kunst seines Pariser Journals. Die besten Szenen sind nur 2-3 Seiten lang, das Aufeinandertreffen eines Gitarrenspielers namens Dutch und eines Typen, der Napoleon heißt, in der Bar Ver in Saint-Germain-des-Prés, oder die Geschichte eines jungen Schweizers, der auf einem Ball Musette wegen eines Mädchens mit einem großen Kerl, den man Apache nennt, aneinandergerät und ihm das Messer entwendet. Die verwickelten Nachkriegsgeschichten von ehemaligen Kämpfern der Résistance werden in Der Maquisard auf den Punkt gebracht. Und in der kurzen Geschichte der Algerier drehen sich auf unerwartete Weise die Sympathien. Und natürlich führt Troller sich und uns das Erotische vor Augen, das in der Pariser Luft überall zu flirren scheint.
Wir befinden uns aber gerade in der Periode des Raffinements. Und weder im Essen noch im Faire l'amour genügt uns eine einfache Erledigung des Zweckes. Unser verfeinerter Geschmack verlangt Aperitif, Hors d'œuvre und einen häufigen Wechsel des Menüs. Wenn eine einzige Frau uns befriedigen kann, so verdankt sie das zu keinem geringen Teil ihrem Geschmack.
Die längste Erzählung, die sich auch der journalistischen Praxis als Hörfunkreporter für den Rias Berlin zu verdanken scheint, improvisiert frei auf der Geschichte der französischen Schauspielerin Corinne Luchaire. Sie erregte bereits als 16-Jährige Aufsehen, kollaborierte dann aber mit den nationalsozialistischen Besatzern und wurde von einem Offizier der deutschen Luftwaffe schwanger. Bei Georg Stefan Troller heißt sie Daphne Lachance und er entwirft eine vielschichtige psychologische Studie. In seiner literarischen Fiktion hat die Schauspielerin etwas Widersprüchliches und Zwielichtiges, aber dies ist ungemein suggestiv. Wie Troller dabei den Botschafter der deutschen Nazis im besetzten Paris, Otto Abetz, ins Spiel bringt, hat das Zeug zu einem schmissigen Politmelodram. Man kann in diesen frühen Prosa-Skizzen die Anfänge eines ausgepufften Medienprofis studieren.
Helmut Böttiger war das über Der Unnötige, frühe Texte von Georg Stefan Troller. Herausgegeben von Wolfgang Jakobsen, Verbrecherverlag, 133 Seiten, 20 Euro.
Adventskalender.
Ich bin Charlotte Bernsdorf und arbeite seit kurzem in der Redaktion Politisches Feuilleton. Ich verschenke in diesem Jahr ein kleines, aber feines Buch. Der Akkordeonspieler von Marie-Louise Scherer. Die Autorin ist bekannt dafür, um jedes ihrer Worte zu ringen. Und das merkt man dieser detaillierten Erzählung auch an. Scherer beschreibt darin die wahre Geschichte des Akkordeonspielers Kolenko, der Anfang der 1990er Jahre in den zugigen Berliner U-Bahnhöfen spielt. Zuvor noch zog er musizierend durch die Kuranstalten des Kaukasus. Nach dem Zerfall der Sowjetunion kann er dort mit seiner Musik kein Geld mehr verdienen. So hat es Kolenko in den Berliner Untergrund verschlagen. In regelmäßigen Abständen transportiert er das mühsam Ersparte und große Mengen an Kleidern im vollgepackten Nachtzug nach Moskau. Dort, weit entfernt, leben seine Frau und die drei Söhne. Das Besondere an diesem Buch ist, dass es sich eigentlich nicht so richtig einordnen lässt. Ist es ein journalistischer Text, eine Reportage oder ein literarischer? Es ist schwer zu sagen, was Kolenko der Autorin tatsächlich erzählt und was sie dazu erfunden hat. Aber eigentlich will man es auch gar nicht so genau wissen, denn es stimmt einfach alles an dieser Erzählung. Da ist kein Kitsch, kein Wort zu viel und keines zu wenig. Nie fällt Scherer ein Urteil über die Personen, die sie beschreibt. Ihren Lebensgeschichten geht sie mit viel Neugier auf den Grund. Und auch mit Witz. Da gibt es die redselige Rentnerin Margot Machate vom Alexanderplatz, die den höflichen Kolenko in ihrer Küche wohnen lässt. Zu Dank verpflichtet muss er ihr Lamentieren über sich ergehen lassen. Und es gibt die andere Seite der Medaille, die aus Moskau nach Berlin gekommenen Glattkichs. Durch Import-Export-Geschäfte sind sie kurzerhand zu viel Geld gekommen. Jetzt schmeißen sie der Tochter zur Bat Mitzwa eine an Pomp nicht zu übertreffende Party. Mit 10-stöckiger Torte und Eisskulpturen. Die schönsten Geschichten schreibt nicht das Leben, sondern Marie-Louise Scherer, soll mal jemand über die Autorin gesagt haben. Inzwischen ist sie über 80. Zuletzt erschien in der Zeitschrift Sinn und Form ein Textfragment von ihr. Ich schenke das Buch einer Freundin, die selbst schreibt und gerade einen Kurzgeschichtenwettbewerb gewonnen hat. Es wird ihr sicher als Inspiration dienen.
Charlotte Bernsdorf verschenkt Der Akkordeonspieler von Marie-Louise Scherer. Verlag Mattes und Seitz Berlin, 142 Seiten, 16 Euro. Die derzeitige polnische Regierung macht immer wieder mit schrillen Tönen in Richtung Deutschland von sich reden. Es geht aber auch anders. Ein besonderes Kapitel der deutsch-polnischen Geschichte hat Karolina Kuschig nun genauer unter die Lupe genommen. In den Häusern der Anderen heißt ihr Buch, in dem sich die Übersetzerin und Autorin neugierig, differenziert und umsichtig auf Spurensuche in Westpolen begibt, also in den Gebieten, die am Ende des Zweiten Weltkrieges vom Deutschen Reich abgetrennt und Polen zugeschlagen wurden. Kuschig, 1977 im ehemaligen Liegnitz, heute Legnica, geboren, ist fasziniert von Spuren des Deutschen, die sie in Häusern, auf Friedhöfen, in Archiven und Erzählungen entdeckt. Ich habe sie gefragt, warum gerade das ehemals Deutsche sie so interessiert.
In Legnica gab es überall Spuren der deutschen Geschichte, der deutschen Vergangenheit. Es wurde aber nicht darüber gesprochen. Und ich bin selbst in der Platte aufgewachsen, aber meine Großeltern haben in einem alten, ehemals deutschen Mietshaus gewohnt. Und in diesem Mietshaus gab es viele Spuren von den ehemaligen Bewohnern. Aber mir hat niemand ihre Herkunft erklärt und das war das Geheimnisvolle. Und natürlich später im Erwachsenenleben wusste ich das alles. Ich kannte schon die Geschichte, man konnte spätestens seit den 90ern, also nach der Wende, frei darüber reden. Aber diese kindliche Faszination hat mich nie losgelassen und ich glaube, das war der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe letztendlich.
Wie hat man sich das denn dann vorzustellen, diese Westverschiebung? Da kamen also aus Ostpolen, was an die Sowjetunion ging, kamen die Bewohner in die ehemals deutschen Gebiete. Waren denn noch Deutsche in den Häusern oder waren diese Häuser verlassen?
Beides. Die meisten Häuser waren verlassen. Und es gab aber sehr oft Häuser, in denen Deutsche noch gewohnt haben. Ich in meiner Familie habe auch so eine Geschichte. Meine Großmutter väterlicherseits hat noch mit den Deutschen gelebt, einige Monate lang. Man hat zusammen gekocht, man hat sich so gut es ging unterhalten über den Alltag. Irgendwann sind sie gen Westen weggefahren und es blieben einige Erinnerungen, aber über die Tatsache, dass meine Familie väterlicherseits mit den Deutschen direkt nach dem Krieg gewohnt hat, in einem ehemals deutschen Haus, habe ich erst als 20-Jährige erfahren. Aber die meisten Häuser waren tatsächlich verlassen. Und vielleicht ist es auch interessant, in der Nachkriegspropaganda der Volksrepublik Polen gab es diese Erzählung über die Leere. Die Deutschen sind weg. Und die Polen kommen und können jetzt alles bewirtschaften. Die alten polnischen Gebiete warten auf sie. Und deswegen wurden diese Geschichten über das Zusammenleben der Deutschen und der Polen direkt nach dem Krieg nicht gerne erzählt, nicht viel erzählt. Und vielleicht deshalb habe ich das auch so spät erfahren.
Wie haben Sie denn recherchiert, dieses Thema? Gibt es da viele Zeugnisse? Gibt es eine offizielle Sammlung von Zeugnissen aus dieser Zeit? Gibt es Familiengeschichten? Gibt es geschriebenes Material oder sind das vor allen Dingen Erzählungen?
Ich habe mehrspurig recherchiert natürlich. Vor allem habe ich viel in den Archiven gesessen und die Erinnerung der polnischen Siedler gelesen. Das Westinstitut in Posen, eine wissenschaftliche Institution, hat dreimal Wettbewerbe organisiert für Erinnerungen. Und das ist eine wahre Fundgrube an Geschichten. Und natürlich habe ich mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe mit Historikern, mit Lokalaktivisten, mit Museumsangestellten gesprochen, aber auch mit Schriftstellern und Schriftstellerinnen und auch mit sogenannten ganz normalen Menschen, die in den ehemals deutschen Häusern wohnen, die alte deutsche Gegenstände noch haben, benutzen. Mich hat einfach interessiert, was sie mit diesen Dingen gemacht haben. Wie wurden sie behandelt? Wie war der Umgang damit direkt nach dem Krieg? Wie war der Umgang damit vielleicht in den 60er, 70er Jahren? Und wie ist er heute? Und ich habe auch Arbeiten polnischer und deutscher Forscher zu Themen materieller Kultur gelesen, also zu den Möbeln, Öldrücken und sogar Einmachgläsern. Denn mein Thema waren nicht Museen oder Paläste oder Herrenhäuser, sondern das, was die Deutschen von ihrem Privaten hinterlassen haben. Also wirklich Möbelstücke, Geschirr, sogar Kleidungen, Bilder an den Wänden, Fotos und so weiter und so fort.
Sie haben das jetzt gerade eingeteilt quasi in drei Phasen. Sie haben gesagt, der Umgang mit diesem Erbe, mit dieser Geschichte direkt nach dem Krieg in den 60ern und dann in der Gegenwart. Was sind denn die auffallenden Unterschiede? Wie kann man diese drei verschiedenartigen Phasen voneinander trennen? Was fällt ins Auge?
Direkt nach dem Krieg war der Umgang mit dem deutschen Erbe eher von Feindlichkeit geprägt. Man war natürlich auf diese Sachen angewiesen. Ja, man musste irgendwo wohnen, man musste auf irgendwelchen Betten schlafen, man musste irgendein Geschirr benutzen. Und fast alles, was man hatte, war tatsächlich ehemals deutsch. Einerseits freute man sich, dass man etwas Brauchbares oder auch Schönes hatte. Andererseits haftete all diesen Objekten der Fluch der deutschen Herkunft an. Viele Siedler haben sogar vom deutschen Müll oder deutschen Plunder gesprochen, um nicht um zu sagen, dass diese Sachen wertlos waren, aber um sich von ihnen emotional abzugrenzen, weil das eben die Dinge des ehemaligen Feindes waren. Das ist vielleicht diese erste Phase. Und später, wenn man die Erinnerungen der späteren Generationen sich anguckt, aus den 60ern, aus den 70ern, merkt man, dass dieses Thema nicht mehr so wichtig ist. Die Mode ändert sich, die alten Möbel landen irgendwo bei den Bekannten auf dem Land oder im Keller als so Ständer für irgendwelche Einmachgläser und so weiter. Man schaut in die Zukunft.
Wie ist denn jetzt in der Gegenwart der Umgang mit diesem Kapitel der deutsch-polnischen Geschichte und den Artefakten, die noch sichtbar sind und auch den Gegenständen, die Sie ja auch beschreiben, die noch in Haushalten kursieren, ob das jetzt Töpfe sind oder Möbel im Keller, ist man da jetzt gelassener?
Auf jeden Fall. So seit den 90ern ist das kein Tabuthema mehr. Ich treffe immer wieder Menschen in Polen, die sogar stolz darauf sind, dass sie über die Jahre die alten deutschen Sachen aufbewahrt haben und die sie benutzt haben. Und ich muss sagen, dass es so etwas wie eine Mode gibt heutzutage in Polen, also natürlich im ehemaligen deutschen Osten, die deutsche Geschichte wieder präsent zu machen in zahlreichen lokalen Initiativen, aber auch in Städtepartnerschaften. Das finde ich absolut wünschenswert und gut. Wir haben in Polen jahrelang verdrängt, dass wir im ehemaligen deutschen Osten wohnen, und momentan möchte das Verdrängte sozusagen gesehen werden, hervorgehoben werden. Und diese Tendenz steht im krassen Gegensatz zu der heutigen Politik der Regierungspartei in Polen, die sehr antideutsch ist. Aber wenn man sich die lokalen Geschichten, die lokalen Initiativen anguckt, sieht man ein ganz anderes Bild.
Gab es denn während der Recherche und der Arbeit an Ihrem Buch etwas, was für Sie besonders einprägsam oder sinnbildlich war?
Natürlich gab es mehrere solche Momente. Man stößt an ganz viele Anekdoten. Ne? Das ist nicht alles nur traurig und bedeutungsschwanger. Zum Beispiel irgendwann in den 70ern kam in so ein Haus ein Deutscher mit einem Übersetzer und hat dem jetzigen Besitzer, dem polnischen Besitzer, gesagt, er möchte sein altes Klavier abholen. Und der Pole wusste gar nichts von dem Klavier. Und der Deutsche war aber sehr hartnäckig und hat darauf bestanden. Er wollte unbedingt dieses Klavier haben. Das Klavier wurde wahrscheinlich irgendwann geplündert, direkt nach dem Krieg. Und irgendwann hat es dem polnischen Besitzer gereicht. Und aus dem Nachbarzimmer holte er sein Akkordeon und sagte, hier ist euer Klavier. Nur ist es im Laufe der Tage ein wenig geschrumpft.
Carolina Kuschik über ihr Buch In den Häusern der Anderen, Spuren deutscher Vergangenheit in Westpolen. Übersetzt von Bernhard Hartmann, erschienen im Christoph Links Verlag, 395 Seiten, 16,99 €. Eine kurze Meldung noch, der diesjährige Kurt-Wolf-Preis geht an den Berliner Alexander Verlag und der Förderpreis geht an den Elif Verlag in Nettetal, der sich auf Lyrik spezialisiert hat. Nach den Nachrichten folgt Forschung aktuell. Darin geht es unter anderem um singende Grashüpfer in der afrikanischen Savanne. Also, Weg mit dem Tölzer Knabenchor, hören Sie gleich die fliegenden Stachelbeeren. Am Mikrofon war Carsten Huck.